Hallo und herzlich willkommen hier bei Hund Impuls, dem Podcast für ein gesundes und glückliches Hundeleben. Mein Name ist Angela, ich bin Hundephysiotherapeutin und ich möchte heute mal über das Thema Hundenase und Jakobson-Organ sprechen. Vorab muss ich mich aber jetzt erstmal entschuldigen. Irgendwie bricht hier gerade wieder alles ein, das ist total heftig. Ihr habt gemerkt, es gibt kein aufgenommenes Intro, wie es sonst immer gab. Ich muss das jetzt selbst nochmal einsprechen und es gibt auch keine Musik. Das tut mir sehr leid, aber es liegt einfach daran, mein Laptop, mit dem ich immer Podcasts aufgenommen habe, der hat irgendwie gerade total Beef mit meinem Mikrofon. Irgendwie geht da gar nichts mehr, möchte damit nicht mehr arbeiten. Habe auch schon meinen Mann dazu geholt. Der hat sich das ganze Problem auch mal mit angeguckt, aber irgendwie stehen wir beide da und wissen nicht, warum. Deshalb habe ich jetzt meinen alten Laptop rausgekramt, in der Hoffnung, dass er überhaupt noch geht. Und zum Glück, er tut's. Zwar sehr langsam, also so ein richtiger Dinosaurier-Laptop, aber es funktioniert gerade. Habe noch mein Programm draufgeladen. Das habe ich gefühlt, ich glaube, 10-mal gemacht, bis es endlich funktioniert hat. Aber ich sitze jetzt endlich hier und kann aufnehmen. Ich bin so glücklich. Ich bin gerade einfach nur happy. Vor allem, weil es um das Thema Hundenase geht. Ich weiß, Hundenase hört sich erstmal so gar nicht richtig spannend an, aber es ist super interessant. Also ich finde es einfach mega interessant. Und deshalb dachte ich mir, muss ich jetzt einen Podcast drüber aufnehmen? Auf die Idee selbst hat mich Floki gebracht. Seitdem Floki bei uns wohnt, muss ich dazu sagen, ich habe ja schon einige Hunde gehabt, aber Floki ist so besonders, was das betrifft. Der macht das extrem oft. Und seitdem er bei uns ist, merke ich einfach, wie häufig das passiert. Bei jedem Gassigang, wirklich bei jedem Spaziergang, nimmt er immer ganz besonders intensiv Gerüche auf. Also er steht manchmal an manchen Stellen so, ach, da kann der, wenn es sein muss, mal eine Minute oder 2 Minuten locker stehen und schnüffelt, inhaliert das Ganze. Aber es reicht ihm nicht. Nee, er muss immer eine Kostprobe nehmen. Also einmal so drüber lecken und dann zieht er das durch seinen Jakobson-Organ und da dachte ich mir neulich mal, ich filme das Ganze und dieses Video lade ich mal bei TikTok hoch und habe da dann auch gefragt, wer weiß, was denn Floki da eigentlich gerade macht. Und ich war sehr überrascht, bei TikTok wissen es irgendwie alle, war total cool, also ich war wirklich überrascht, habe mich aber darüber richtig gefreut. In meiner Praxis sieht das ein bisschen anders aus. Die meisten Tierbesitzer, die mich auf dieses Verhalten ihres Hundes drauf ansprechen, die wissen nicht, was da los ist, warum der Hund das macht. Viele ekeln sich davor. Die meisten, die stehen dann da und denen ist das super unangenehm, vor allem wenn andere Menschen noch in der Nähe sind und der Hund da halt mal so eine Kostprobe des Ganzen nimmt, dann ist denen das teilweise schon wirklich unangenehm und dann sprechen die mich drauf an, fragen, was ist denn da falsch mit meinem Hund, warum tut der das? Ich erkläre das dann, weil es ist was ganz Natürliches und für einen Hund auch sehr wichtig, das zu tun. Aber ja, im ersten Moment steht man natürlich da und denkt sich so, was macht mein Hund da? Aber wie gesagt, es ist natürlich, für den Hund ist das super wichtig. Und ich möchte jetzt da einfach mal drüber sprechen. Dachte mir, viele wissen es trotzdem nicht. Und die meisten wissen zwar, boah, der Hund kann gut riechen, aber das war es dann auch schon. Warum der Hund so gut riechen kann, wissen viele gar nicht. Und wie die Nase eigentlich so aufgebaut ist, das wissen eigentlich die wenigsten. Deswegen dachte ich mir, gehe ich da mal ein bisschen drauf ein. Ich hoffe, ich kann es einigermaßen gut erklären, denn das ist gar nicht so einfach, der Aufbau der Nase, das ohne Bilder wiederzugeben. Aber ich gebe mir Mühe. Ich hoffe, es funktioniert. Hast du dir deinen Hund schon mal angeguckt? Also mit Sicherheit hast du deinen Hund schon mal angeguckt. Was ist das für eine Frage? Aber ich wusste jetzt nicht, wie ich anders einleiten soll. Also, hast du deinen Hund schon mal angeguckt? Schau ihn jetzt an. Mir ist das mal ganz bewusst geworden. Ich saß mal mit Floki im Winter draußen im Schnee und da saß er neben mir. Und dann habe ich ihn einfach mal die ganze Zeit ein bisschen angeguckt und dachte mir so, boah, krass, Alter, die Nase, die ist so lang. Wie riecht man mit so einem Riechkolben? Fand das total krass irgendwie. Und da ist es mir damals, obwohl ich ja viel mit Anatomie zu tun habe und ich weiß natürlich, dass die Hundenase lang ist, aber da ist es mir erstmal so richtig krass bewusst geworden, wie viel Weg da eigentlich wirklich zwischen Nasenspitze und Riechkolben ist. Also Riechkolben ist ja auch ein Teil der Nase. Das ist schon irgendwie heftig. Also ich finde das sehr spannend und So, ich randaliere gerade nebenbei. Ich finde das schon echt heftig. Ja, deswegen guck dir mal die Nase an und beobachte mal auch die Nase. Also schau dir mal an, wie der Hund die benutzt. Das ist nämlich auch ganz interessant. Wenn wir die jetzt mal mit uns vergleichen, wir haben einen relativ großen Schädel und dann die Nase ist im Verhältnis super klein. Und beim Hund ist das ja genau andersrum. Der Hund hat einen, ich sag mal, relativ kleinen Schädel und eigentlich eine relativ lange Nase. Es gibt Hunde, die dolichocephalen Rassen, bei denen ist die Nase extrem lang. Also allgemein, der ganze Schnauzenbereich ist sehr lang. Die mesozephalen Rassen, da hat man dann ein relativ ausgewogenes Längenverhältnis auch zwischen Schnauze und Schädel. Und dann gibt es ja noch die brachycephalen Rassen, da hat man das leider eher Richtung Baby gezüchtet, also sehr großen Schädel und auch wieder da fast keine Schnauze, keine Nase vorhanden. Da gehe ich auch noch mal drauf ein, ganz zum Schluss, wenn es dich interessiert, dann bleib bis zum Schluss dran. Wenn nicht, bleib auch bis zum Schluss dran. Ja, nee, aber es ist, ich nehme jetzt einfach mal einen normalen Hund her, also so einen durchschnittlichen mesozephalen Hund. Da ist es so, dass die Nase schon trotzdem relativ lang ist. Und vorne, ganz vorne an der Nase sitzt der Nasenschwamm. Das ist das, was wir auch mit den Nasenlöchern betrachten können. Und dieser Nasenschwamm, hast du dir den schon mal ganz genau angeguckt? Ich finde, das ist ein total cooles Gebilde. Zum einen, wenn du dir mal die Oberfläche anschaust, die ist so, ja, eher so mit Abdrücken, Furchen, kleinen Erhöhungen, also wie ein Fingerabdruck. Ist eigentlich auch zu vergleichen, denn jede Nase vom Hund hat ein anderes Muster. Ähnlich wie bei unseren Fingerabdrücken, jeder Hund hat eine ganz besondere Nase. Schon allein das finde ich irgendwie total cool. Und wenn du mal frontal drauf guckst, dann siehst du ja die Nasenlöcher. Die Nasenlöcher haben aber eine Besonderheit, und zwar haben die einen Schlitz zur Seite hin. Und das ist ganz interessant. Hast du dich schon mal gefragt, warum der Hund das hat? Mir hat das mal auf einer Fortbildung ein Tierarzt erzählt und ich war total geflasht. Es ist super einfach, aber extrem effektiv, also total cool durchdacht. Ich frage mich immer, wie die Natur drauf kommt, das genau so zu bauen. Aber ja, es ist, wie es ist, und ich finde es einfach mega interessant. Unsere Nasenlöcher, die sind geschlossen, also die sind oval oder ein bisschen nierenförmig. Also jedes Nasenloch sieht auch wieder ein bisschen anders aus, aber total interessant. Unsere Nasenlöcher sind rund und geschlossen. Beim Hund sind die rund und zur Seite trotzdem ein bisschen offen. Das hat den Nutzen, dass wenn der Hund schnüffelt, dann nimmt er die Hauptatemluft und die ganzen Geruchspartikel, die vor ihm rumschwirren oder liegen, durch die Nasenlöcher auf, verarbeitet die dann. Und beim Ausatmen geht die Hauptluft, woraus geht, durch die Schlitze an der Seite raus. Das hat den Grund, dass wenn der Hund durch die Nase ausatmet und die Luft würde durch die großen Nasenlöcher austreten, dann würde der Hund die kompletten Partikel, die vor ihm liegen, aufwirbeln und könnte dann im Endeffekt nicht mehr gezielt die Geruchspartikel aufnehmen. Und vor allem würde er auch viel zu wenig aufnehmen, um das im Endeffekt effektiv zu analysieren, zu verarbeiten. Also das ist eigentlich schon krass. Ich finde das, wenn ich mal so drüber nachdenke, ich finde das mega interessant. Und ich habe das auch mal ganz gezielt bei meinem Hund beobachtet, bei Max. Max ist ja so ein ganz typischer Nasenhund. Also Max gehört ja zum, ist ja ein Beagle, gehört zu einem Jagdhund, der ja sehr, sehr viel mit Pferde arbeitet. Und da kann man das total krass beobachten. Wenn Max mal was in die Nase bekommt, dann atmet der ja auch so ganz schnell ein und aus. Wenn der dann einatmet, dann, oh, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, dann weiten sich die Nasenlöcher auch ein bisschen nach oben. Das hat auch einen Grund, da kommen wir dann noch dazu. Und beim Ausatmen, dann gehen diese Nasenflügel an der Seite ein bisschen nach oben, damit eben die Luft da wunderbar ausströmen kann. Das fand ich so spannend. Ich hoffe, dass ich das mal filmen kann in Zeitlupe, dass man das mal wirklich schön erkennen kann. Also wenn ich es filmen kann, dann lade ich das auf jeden Fall bei TikTok hoch. Wenn du mir da noch nicht folgst, mach das gerne. Ich versuche da auf jeden Fall mal ein Video zu kriegen. Im Notfall nehme ich einfach einen Schnüffelteppich her und versuche Max mal zu filmen, weil bei dem sieht man das perfekt. Das ist total cool. Ja, ich habe schon gesagt, Hunde sind Nasentiere. Makrosmatiker nennt man die, also Tiere, die ein sehr ausgeprägtes Nasenriechorgan haben, sind Makrosmatiker und da gehören unsere Haushunde auch dazu. Wir Menschen, naja, wir können zwar auch gut riechen, aber jetzt nicht so gut wie unsere Haushunde, aber es ist trotzdem auch nicht zu verachten. Das muss man jetzt auch mal sehen. Nach dem Nasenschwamm gehen wir mal nach innen in die Nase. Da hat man dann die Nasenscheidewand. Das ist ähnlich wie bei uns auch. Wir haben ja auch die Nase getrennt in links und rechts. Bei den Hunden genau gleich. Nur Hunde haben das Ganze dann mit dem Riechen perfektioniert. Denn durch diese Nasenscheidewand können die Hunde sehr gut analysieren, ob sie mehr Geruchspartikel auf der rechten Seite oder auf der linken Seite aufnehmen. Und dementsprechend vermutet man, dass die Hunde dadurch eben ein sehr gutes Richtungsriechen haben. Also das heißt, und das sieht man auch ganz oft, wenn die Hunde die Nase auf dem Boden haben und die riechen dann vor sich hin, dann analysieren die, wo am meisten Geruchspartikel in der Nase ankommen, links oder rechts. Und da kann es dann ganz schnell mal passieren, dass ein Hund auch mal nach rechts oder nach links im 90-Grad-Winkel einfach abbiegt, weil der Hund sofort merkt, links verliert sich die Spur, rechts wird es irgendwie immer noch gleichbleibend oder intensiver, also muss ich mehr nach rechts gehen. Und das ist total spannend und cool. Ich habe mal ein Video von einem Bloodhound gesehen. Das war super interessant. Ich habe es gesucht, habe es leider nicht mehr gefunden und ich bin mir ganz sicher, dass ich das auf YouTube gesehen habe. Da hat sich ein Mann damals in dem Video über ein Feld ist er gelaufen und hat sich damals dann, ich glaube, das war ein Maisfeld oder ein Getreidefeld, da hat er sich dann drin versteckt und der Bloodhound, der wurde dann eben hingefahren und wurde dann im Endeffekt auf die Suche geschickt und ich fand das so interessant. Die haben gezeigt, wie der Mann über dieses Feld gelaufen ist. Der hat einen Kreis gedreht, der hat zickzack ist der da gelaufen. Also total, ich sag mal, dämlich einfach über dieses Feld gerannt. Aber der Hund ist genau exakt so hinterhergelaufen, wie der Mann gelaufen ist. Ich fand das einfach so spannend, das zu sehen. Und auch wirklich diese 90-Grad-Biegungen, die der Mann gemacht hat, hat der Hund dann auch gemacht. Das funktioniert eben extrem gut durch die Nasenscheidewand, weil da der Hund einfach besser analysieren kann, wo mehr Geruchspartikel ankommen. Also ich finde das einfach schon diese Vorstellung mega cool. Können wir ja auch, wir können ja auch eher riechen, oh, kommt der Geruch jetzt mehr von der rechten Seite oder eher von der linken Seite. Aber Hunde haben das wirklich massiv perfektioniert. Ich finde das einfach schon sehr, sehr spannend. In der Nase befinden sich die Nasenhöhlen und diese Nasenhöhlen, die haben wir auch. Unsere Nasenhöhlen, die sind eigentlich schon sehr groß, wenn man die mal so ein bisschen betrachtet. Auch der Hund hat sehr große Nasenhöhlen, aber in diesen Nasenhöhlen liegen knöcherne Lamellen. Und diese knöchernen Lamellen, die schauen aus wie so Schnecken. Also diese, ja, wie so Schneckenhäuser, solche Rundungen haben die. Bei uns Menschen ist das auch vorhanden. Wir haben auch diese knöchernen Lamellen. Allerdings haben wir die relativ einfach gehalten. Wir haben immer noch sehr viel, ich sag mal, Hohlraum in dieser Höhle. Bei Hunden sieht das komplett anders aus. Die haben auch diese Lamellen und eben auch diese Schneckenform. Bei denen ist das aber so gefüllt in der Nasenhöhle, dass sehr wenig Platz vorhanden ist. Über dieser knöchernen Lamellen liegt dann eben eine Schleimhaut. Und das macht sehr viel Fläche aus. Wenn man das mal beim Hund ausbreitet, diese Schleimhaut, die über diesen knöchernen Lamellen liegt, dann kriegt man da circa ein DIN A4 Blatt raus. Also von der Größe her, das ist riesig, wenn man sich das mal vorstellt, dass das alles in der Nase drin liegt. Ich habe gesucht, aber leider nichts gefunden. Ich weiß nicht, wie es bei uns Menschen ist, wenn wir diese Nasenschleimhaut ausbreiten würden, wie viel Fläche die dann ausmacht. Da habe ich leider nichts dazu gefunden. Vielleicht kann das mal jemand beantworten. Mich würde das extrem interessieren, wie viel das im Vergleich zum Hund ist. Beim Hund ist, wie gesagt, circa eine DIN A4-Seite. Ich finde das extrem krass, wenn man sich das mal so vorstellt, was da für Fläche in dieser Nase vorhanden ist. Ja, wenn der Hund einatmet, dann gehen circa 80-90% der Atemluft über eine Atemschleimhaut. Also wir haben verschiedene Schleimhäute in der Nase, einmal die Atemschleimhaut und die Riechschleimhaut. Beim Hund ist es so, dass ca. 80-90% der Atemluft über die Atemschleimhaut fast auf direktem Wege in die Lunge geht. Die Atemschleimhaut, die hat eine Funktion oder hat eigentlich mehrere Funktionen, aber hauptsächlich ist sie dafür da, um die Luft anzufeuchten und anzuwärmen. Sie hat aber auch noch so kleine Flimmerhärchen auf sich drauf, damit die Luft gereinigt wird. Das ist ganz wichtig, weil sonst würde dieser ganze Schmodder, der in der Umgebungsluft eben drin ist, auch unsere Lungen, ich sag mal, verpesten. Das ist bei uns Menschen so, das ist beim Hund genauso. Super wichtige Aufgabe. Also die Atemschleimhaut ist extrem wichtig. Es gibt aber auch noch die Riechschleimhaut. Und das ist jetzt ein bisschen komplex, das zu erklären. Also ich hoffe, ich kriege das hin, damit ihr das versteht. Die Riechschleimhaut, die liegt beim Hund ganz an einem ganz speziellen Platz. Und zwar, wenn man sich das Nasendach mal vorstellt. Also wir haben das, was man beim Hund oberhalb der Nase streichelt, das ist das Nasendach. Und darunter liegt nochmal eine, so ein Knochenfortsatz. Man kann sich das vorstellen, dass ihr im Endeffekt Nasendach habt. Und dann geht wie so ein Keil nach unten, relativ eng am Nasendach trotzdem liegend, aber wie so ein Keil, ein Knochenfortsatz weg. Das bildet eine Sackgasse. Also da geht auf der einen Seite geht da Luft rein, aber auf der anderen Seite kann die nicht ausströmen. Die trifft da eben dann auf und genau dort liegt beim Hund auch die Riechschleimhaut. Beim Einatmen gehen ca. 10-20% der Atemluft eben in diese Sackgasse hinein und dort staut sie sich dann erstmal an und erst beim Ausatmen strömt diese dann wieder mit raus. Und das ist ein super ausgeklügeltes System. Wenn der Hund jetzt einatmet und die Luft geht dann in diese Sackgasse rein und staut sich da eben drin, dann können die Geruchspartikel, die sich da drin befinden in der Luft, die können dann an der Riechschleimhaut anhaften, sich anreichern und der Hund kann dann eben relativ, ich sag mal für einen relativ langen Zeitraum, kann der sehr viele Geruchspartikel analysieren und beim Ausatmen geht dann eben diese Luft auch wieder mit raus und dann kommen wieder neue nach und dann kann der Hund das eben wieder neu analysieren. Aber aufgrund dessen, dass das eben eine Sackgasse bildet, hat der Hund eine im Vergleich zu uns relativ lange Zeit, diese Luft zu analysieren. Wir haben diese Sackgasse, glaube ich, gar nicht. Also ich kenne mich nicht 100% mit der menschlichen Nase aus, aber soweit ich was dazu gefunden habe, haben wir das nicht. Da ist der Hund klar im Vorteil. Und jetzt, wenn man mal die Technik beim Einatmen auch noch anguckt, der Hund hat eine extrem hohe Frequenz gegenüber unserer Frequenz. Die atmen extrem schnell und so pulsartig auch wieder aus. Und dadurch weiten sich eben auch die Nasenlöcher und gehen ein bisschen nach oben. Dadurch können die Hunde noch viel intensiver die Luft in diese Sackgasse rein befördern. Das ist total krass. Also das war auch das, was ich meinte mit Max. Der zieht dann die Nase auch immer beim Atmen so nach oben. Die Nasenlöcher, die weiten sich richtig. Man kann sich das so vorstellen, dass die eben sich nach oben hin Richtung Nasendach schieben und weiten. Und da kann dann die Luft ganz einfach in diese Sackgasse reinströmen. Also richtig coole Technik, was die Hunde da auch haben, um ganz viele Duftmoleküle, Geruchspartikel zu verarbeiten. Und hinten kommt dann der Riechkolben in der Nase. Das ist auch im Endeffekt die Front des Hirns. Also bei Menschen ist das sehr, sehr klein. Das ist im Vergleich zu unserem Hirn wirklich nur so ein winziges, dünnes Stückchen. Dieser Riechkolben beim Hund ist das schon ein großes Areal. Also wenn man da mal das Hirn anguckt, kann man vorne eine relativ große Stelle entdecken. Die ist eben der Riechkolben. Dort wird dann das Ganze verarbeitet. Und der Riechkolben schickt dann über die Riechbahnen die Informationen an die zuständigen Hirnareale. Ich habe mal geguckt. Vom Hund wusste ich es noch auswendig, aber beim Menschen wusste ich es nicht. Da musste ich dann mal bei Wikipedia gucken. Die Riechzellen, wo der Hund hat. Der Hund besitzt ca. 250 bis 300 Millionen Riechzellen. Und im Vergleich zu uns Menschen, da musste ich eben googeln, wir haben 20 bis 30 Millionen Riechzellen. Das ist eigentlich schon eine Hausnummer, wenn man mal bedenkt, was die Hunde da immer so riechen, also an was die da so riechen. Schon krass, was die da auch für Geruchsmoleküle rausholen können, was die analysieren können. Aber ich war richtig geflasht, als ich bei Wikipedia gelesen habe, wie viele Riechzellen der Aal hat. Ich habe echt gedacht, mich haut's aus den Latschen raus. Das ist total krass. Der Aal hat 1 Milliarde Riechzellen. Alter Schwede, der kann doch Farben riechen. 1 Milliarde Riechzellen. Also das muss man sich jetzt mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Und wir tümpeln mit unseren 20 bis 30 Millionen Riechzellen durch die Welt. Das ist doch krass. 1 Milliarde. Alter, der kann am anderen Ende der Welt, kann deren geschlechtsreifen Partner riechen. Das ist einfach nur krass, wenn man mal überlegt, wo der Aal lebt. Weiß ich nicht, ob ich da alles riechen möchte. Also bei einer Milliarde riecht sein, kann der einem irgendwie schon leid tun. Aber ich finde das total heftig. Komme ich nicht drauf klar, echt nicht. Da komme ich gar nicht drauf klar. Ja. Kommen wir mal zum Jakobson-Organ. Das Jakobson-Organ, das ist eben das, was der Hund nutzt, wenn er eine Kostprobe von einem Duftstoff nimmt. Ich nehme jetzt einfach mal den Urin her. Das ist nämlich das Gängigste. Und ich möchte gleich vorab sagen, jeder Hund, also nicht nur Rüden, auch Hündinnen benutzen das Jakobson-Organ. Rüden meistens etwas häufiger, da kommt es sehr oft zur Geltung, aber Hündinnen tun das auch. Meine damalige Jagdterrier-Hündin, die ich hatte, wenn die läufig wurde, das war auch sowas. Man hat das immer richtig gesehen, okay, sie kommt jetzt langsam in die Läufigkeit rein, die hat auch überall dran rumgeleckt. Die hat das so richtig durch das Jakobson-Organ durchgezogen, die Duftmoleküle, das war total krass, bei der hat man das immer ganz extrem gemerkt. Und sobald die Läufigkeit vorbei war, hat man es bei ihr nicht mehr wirklich wahrgenommen. Da merkt man einfach, dass sie das gerade mit der Läufigkeit einfach extrem genutzt hat, aufgrund der Partnersuche. Das ist bei Rüden auch so. Also Rüden benutzen es extrem intensiv, wenn zum Beispiel Hündinnen in der näheren Umgebung Duftstoffe hinterlassen. Da können die dann analysieren, ist die jetzt läufig, kommen die in die Läufigkeit rein? Das ist ganz, ganz wichtig für die Rüden. Aber nicht nur das riechen die. Die können dadurch nämlich auch analysieren, gibt es irgendwelche Konkurrenten, die hier gerade durch mein Revier streifen. Also Reviermarkierungen werden dadurch auch ganz stark analysiert. Und halt eben, ja, vor allem gerade auch Sexualpartner werden dadurch oft ausgemacht durch dieses Jakobson-Organ. Das Jakobson-Organ ist nach, ich glaube, Ludwig Jakobson oder was, Levin Jakobson, ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, benannt. Und der gute Mann hat das wiederentdeckt. Das Jakobson-Organ wird nicht nur bei Hunden benutzt. Also nicht nur unsere Hunde nutzen das intensiv. Es gibt auch Tiere, die kennen wir alle, und zwar Pferde. Pferde machen das auch ganz oft durch das Jakobson-Organ. Kennen wir bestimmt auch alle. Irgendwie vielleicht sogar schon mal in echt gesehen oder durch irgendwelche lustigen Pferdevideos. Manche Pferde, die klappen ihre Oberlippe nach oben. Das sieht man dann richtig schön, das Gebiss. Wenn die da so nach oben ziehen, die Oberlippe, dann können die eben auch den Geruch ganz intensiv durch das Jakobson-Organ ziehen. Aber nicht nur Hunde und Pferde tun das. Schlangen riechen hauptsächlich nur über die Zunge. Durch dieses Züngeln nehmen sie die komplette, ja, Umgebung, eben die kompletten Geruchsmoleküle auf und ziehen das auch durch das Jakobson-Organ. Die riechen nur durch das Jakobson-Organ. Deswegen schlängeln die sich und züngeln die sich auch immer durch ihre komplette Umgebung durch. Finde ich ganz cool. Aber wir sind jetzt beim Hund. Da bleiben wir auch erstmal. Beim Pferd nennt man das Ganze im Übrigen Flehmen. Ich weiß gar nicht, ob man das beim Hund auch so nennt. Habe ich noch nie beim Hund gehört. Ich kenne es nur beim Pferd, dass man da Flehmen dazu sagt. Beim Hund keine Ahnung, ob das jetzt wirklich auch so genannt wird. Ja, und das Jakobson-Organ, das liegt hinter den oberen Schneidezähnen. Wenn du vielleicht die Möglichkeit hast, mal das Maul aufzumachen bei deinem Hund und da mal reinzugucken, dann sieht man relativ nah an den hinteren oberen Schneidezähnen so eine Art Drüse. Also das ist so eine leichte Erhöhung im Kiefer. Das ist der Eingang zum Jakobson-Organ. Das Jakobson-Organ selbst liegt auch mit in der Nase. Das ist ein ja relativ langer Bereich, der ist knöchern. Und da zieht der Hund dann eben auch die kompletten Geruchsmoleküle durch. Die werden mit einem Sekret vermischt. Und dann wird das in diesem Jakobson-Organ direkt verarbeitet. Dort werden vor allem Pheromone, also diverse Duftstoffe, verarbeitet. Und der Hund hat dann sofort eine Reaktion darauf. Also der kann dann selbst sofort ganz gezielt und schnell reagieren. Das muss nicht erst noch durch die Nase und dann über den Riechkolben, über die Riechbahnen in die Hirnareale verarbeitet werden. Nein, das Jakobson-Organ spaltet das Ganze schon mal auf und verarbeitet das und dann wird sofort eine Reaktion ausgelöst. Also es geht dann sofort in die Hirnareale rein, wo eben die Information eine Reaktion benötigt. Sei es hormonell oder eben, ja, dass der Hund drüber pinkelt, zum Beispiel. Also das ist ein extrem schneller Prozess. wenn der Hund das macht, wenn der Hund da immer so dran leckt und dann die Geruchspartikel aufnimmt, dann sieht man die Hunde ganz häufig so Zähne klappern, ein bisschen schmatzen. Das hat eben genau den Effekt, dass da ganz viele Partikel nach oben gezogen wird. Also das ist ganz wichtig, dass der Hund dieses Schmatzen oder Zähneklappern macht. Da vermischt sich nämlich viel von dem Sekret mit den Geruchspartikeln. Dann geht das durch diesen ganz, ganz dünnen, engen Kanal in das Jacobson-Organ. Deswegen kann es auch mal sein, dass so ein Hund vielleicht nochmal eine zweite oder dritte Probe von dem Ganzen nimmt. Einfach, weil er beim ersten Mal noch nicht genug Moleküle aufgenommen hat, dann muss er das nochmal wiederholen. Bitte zieht eure Hunde nicht weg, weil die sind da gerade ganz interessiert an irgendwie an einem Pheromon. Die müssen abchecken, was da los ist. Natürlich, ich kenne das selber bei meinem Hund. Bei Floki ist das ja auch so. Am besten bei jedem zweiten Grashalm einfach mal eine Kostprobe nehmen. Irgendwann nervt's. Muss ja auch nicht sein. Aber wenn er jetzt schon mal gerade drüber ist, dann zerrt ihn nicht weg. Er ist da gerade ganz toll am Zeitung lesen. Also das möchte man den Hunden ja dann doch irgendwie auch lassen. Deswegen geht man ja mit den Hunden Gassi, damit die auch ihre Umgebung erkunden können und vor allem auch auf ihre Kosten kommen. In Kombination Nase und Jacobson-Organ ist das echt richtig, richtig krass. Also die Hunde können den Geruch riechen und sie können ihn schmecken. Und dadurch können sie extrem viel verarbeiten, können ganz viele Informationen rausziehen. Und diese Fähigkeit nutzen wir Menschen ja auch mittlerweile. Also wir haben die meisten Hunde, die zum Beispiel im Rettungsbereich sind, die hat man ja auf diverse Gerüche hin richtig trainiert. Zum Beispiel Personensuche, gerade in Krisengebieten, wenn zum Beispiel ein Erdbeben war und verschüttete Personen gesucht werden müssen, dann kommen eben ja ganz viele Spürhunde zum Einsatz oder vermisste Personen eben gesucht werden sollen. Dann nutzt man genau das. Die Hunde werden extrem drauf gezielt, trainiert, Menschen gezielt zu suchen. Und aufgrund dieser komplexen Nase und ihrer extremen Verarbeitungsgeschwindigkeit, die die Hunde haben, ist das natürlich ein Gewinn für uns. Also das ist wirklich eine Meisterleistung, was die Hunde bringen. Manche Hunde können das sehr lange durchhalten. Es gibt Hunde, die haben auch ein bisschen mehr Riechzellen als andere Hunderassen. Ganz vorne dran ist der Bloodhound. Der Beagle ist auch ein sehr guter Riecher. Das sind Hunde, die werden sehr gerne dafür hergenommen. Also Jagdhunde allgemein haben ja wirklich ihre Nase perfektioniert. Klar, die müssen ja auch dem Tier hinterher, die müssen das aufspüren, die müssen in den Bau rein, müssen gucken, dass das Tier vielleicht rauskommt. Die haben einfach perfekte Nasen. Und gerade solche Hunde werden ganz gerne dafür auch eingesetzt, Personen zu suchen. Der Labrador ist auch ein Jagdhund. Viele wissen das gar nicht, aber der Labrador gehört auch zu den Jagdhunden und der findet ganz häufig auch Einsatz in solchen Krisengebieten oder eben auch in der Medizin. Der Hund kann nämlich sehr gut mit Menschen, der lernt auch sehr gerne. Das ist ein Hund, der ganz, ganz einfach relativ einfach trainiert werden kann. Die gelehrig sind, die wollen arbeiten, aber haben eben auch eine perfekt gute Nase. Und deswegen sieht man diese Hunde auch ganz häufig als Assistenzhunde. Es gibt Menschen, die zum Beispiel an Diabetes erkrankt sind und die sind darauf angewiesen, dass ihr Hund das frühzeitig erkennen kann. Natürlich werden auch andere Hunderassen genommen, aber eben der Labrador oder der Goldie, der wird ganz häufig für sowas genommen, für sowas eingesetzt, weil die wirklich einfach so ein ganz, ganz extrem Will to Please haben. Die wollen gefallen, die wollen helfen, die haben eine gute Nase und deswegen setzt man die ganz gerne ein. Und bei Diabetes ist es halt so, die Hunde können feinste Veränderungen in unserem Schweiß bereits riechen und können Alarm schlagen. Da merkt der erkrankte Mensch gar nicht, dass jetzt gerade irgendwie vielleicht eine Unterzuckerung kommt. Da ist er noch gar nicht so weit, dass er das spürt. Der Hund kann das schon riechen. Also die sind da wirklich eine extreme Hilfe oder auch Panikattacken. Hunde können unsere Angst auch riechen. Das ist das Riechen, die ja umgehend, ich finde gar keine Worte mehr, wie schnell die das einfach wahrnehmen und können dann sofort für den Betroffenen einfach da sein, die können ihn unterstützen. Es gibt natürlich auch noch bei Epilepsie zum Beispiel Hunde, die da sofort dem Besitzer darauf hinweisen, dass jetzt gleich was passiert, dass der sich in eine sichere Position bringen kann. Also das ist schon wirklich, das ist eine Meisterleistung. Und was ich auch ganz häufig bei mir in der Praxis habe, sind immer mal Polizeihunde. Und da bekommt man natürlich auch ganz oft mit, dass da Hunde dabei sind, die zum Beispiel auf Drogen trainiert wurden oder eben auf Sprengstoff. Das ist schon krass, wenn man sich vorstellt, durch was für Duftstoffe die einzelne Drogenpartikel riechen können. Also da wird ja mit Kaffee gearbeitet und weiß der Geier was. Es ist schon krass, dass die aus solchen intensiven Gerüchen trotzdem immer noch feinste Partikel rausriechen können. Finde ich mega interessant. Was mich aber am allermeisten flasht, ist die Tatsache, dass es Hunde gibt, die Krebs erschnüffeln können. Ich finde das einfach, ich finde es krass. Ich finde das wirklich krass. Stell dir mal vor, du kannst Krebs riechen. Ich würde sofort, ich wäre Arzt. Ich wäre Arzt, ich würde an jedem Menschen schnüffeln und würde dann sagen, okay, sie müssen mal in Behandlung gehen. Also das ist doch einfach, stell dir mal vor, wie krass das wäre, wenn wir sowas riechen könnten. Und unsere Hunde können das. Also klar muss man die da drauf trainieren noch ein bisschen, dass sie natürlich auch wissen, nach was gezielt sie suchen müssen. Also schon krass, diese Fähigkeit zu besitzen, Krebs erschnüffeln zu können. Also das ist echt, boah, ich finde es einfach richtig, richtig krass. Und trotz alledem, was ich dir jetzt erzählt habe, wissen wir immer noch nicht ausreichend genug über den Geruchssinn beim Hund. Es ist noch nicht ausreichend erforscht. Also wir wissen eigentlich wahrscheinlich sehr wenig darüber. Es ist aber krass. Also schon allein das, was wir wissen, ist einfach echt heftig. Und das sollte man sich mal ein bisschen Gedanken drüber machen, was wir unseren Hunden eigentlich so im Alltag antun. Weil unsere Hunde mögen ja nicht immer das, was wir mögen. Also die stehen da jetzt nicht unbedingt auf Chanel Nummer 5 oder weiß der Geier was, was es da für tolle Parfums gibt. Unsere Hunde finden das ja meistens ein bisschen too much. Und die bevorzugen dann meistens eher so toten Fisch, Hühner, Kacke, irgendwelchen Dung auf irgendwelchen Feldwegen. Das finden die richtig geil. Aas im Feld, boah, einfach richtig genial für unsere Hunde. Und dann kommen wir da um die Ecke, stellen unsere Hunde schön in die Dusche und dann wird da erstmal so richtig geil mit einem parfümierten Hundeshampoo drüber gewaschen, finden unsere Hunde schrecklich. Das ist verständlich, weil es auch einfach für uns parfümiert ist. Also wir riechen ja im Vergleich zu unseren Hunden sehr viel schlechter. Und dadurch haut die Industrie auch viel mehr Duftstoffe rein, damit wir das gut riechen können und wir das auch sehr frisch finden. Und unsere Hunde, die nehmen da einfach viel, 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 viel mehr auf. Und für die ist das zu viel. Die können mit diesem Geruch teilweise nicht umgehen, weil das einfach, das haut die um. Das ist zu viel für deren Nase. Und wenn man jetzt mal unser Haus so betrachtet, in dem wir so wohnen, egal ob Haus oder Wohnung, wir haben überall ganz viel Gerüche. Es ist die Küche da mit den ganzen Lebensmitteln. Wir haben Waschpulver, Spülmittel, Deo, Duschgele, Shampoo, Parfum. Wir haben Duftkerzen, Räucherkerzen, Duftöl, weiß der Geier, was wir alles da zu Hause stehen haben. Und all das riecht für uns Menschen angenehm gut. Für unsere Hunde ist das aber viel zu viel. Und dann sind es Gerüche, die unsere Hunde ja sowieso eigentlich nicht so geil finden. Wie gesagt, sie bevorzugen da halt auch eher das tote Tier auf dem Feld. Da kommt das nicht so gut an bei unseren Hunden. Und ich habe es auch schon erlebt und gesehen, dass wenn Hunde besonders stinken, weil sie sich zum Beispiel irgendwo drin wälzen und man mit dem Hund ungünstigerweise auch noch auf engsten Raum nach Hause fahren muss, dass man dann in der Not heraus den Hund mit Deo besprüht, damit man die Autofahrt als Mensch überlebt. Das ist aber für einen Hund halt voll der Pur, wenn wir dann herkommen und meinen, wir müssen da erstmal dem Hund 8x4 drauf sprühen oder wie das Zeug heißt. Das ist echt zu viel für unsere Hunde, das packen die nicht. Wie gesagt, für uns ist es aushaltbar und angenehm, aber für unsere Hunde ist es viel zu viel und es stinkt für die. Man sieht das auch ganz häufig, wenn man einen Hund geduscht hat, dass der Hund dann danach erstmal diesen widerlichen Geruch loswerden muss. Viele Hunde schütteln sich und wälzen sich und die kriegen sich fast gefühlt gar nicht mehr ein. Das hat nicht nur was damit zu tun, dass sie nass sind. Hauptsächlich ist es wirklich aufgrund des Geruchs. Und das ist schon sehr krass für einen Hund einfach. Deswegen, ich glaube, da sollten wir mal ein bisschen Rücksicht drauf nehmen. Also ich habe da auch anfangs nicht wirklich einen Kopf drüber gemacht. Erst als ich dann mit meinem eigenen Haushalt dann auch angefangen habe und mir da mal ein bisschen Gedanken über die Hundenase damals auch gemacht habe und überhaupt, wie es meinen Hunden so geht, da kam mir dann auch mal so der Gedanke, oh, vielleicht sollte ich mal nicht neben meinem Hund, neben dem Körbchen mir da Deo ransprühen, sondern vielleicht eher erstmal in einem anderen Raum. Ich würde das Hundekörbchen jetzt auch nicht gerade mit irgendeinem super krass parfümierten Waschmittel waschen, sondern vielleicht eher mit was Neutralem, dass, wenn der Hund sich da reinlegen soll, nicht in so einer Duftwolke drin liegt. Weil selbst ein neutrales Waschpulver riecht wahrscheinlich für unsere Hunde auch immer noch sehr, sehr streng und intensiv, aber immer noch besser, wie wenn wir da noch ja, so Wäscheduft mit reinknallen und weiß der Geier was. Deswegen, ich glaube, wir dürfen auch uns da mal ein bisschen in Rücksicht, ja, wir dürfen Rücksicht nehmen. Ich glaube, du hast es verstanden, was ich meine. Ja, jetzt möchte ich aber auch mal auf ein Thema kommen, das viele Menschen nicht hören möchten, was auch ein sehr großes Streitthema vor allem in den sozialen Netzwerken ist. Und zwar geht es um die brachycephalen Rassen. Die meisten Menschen kennen solche Rassen, zum Beispiel der Frenchie, der Mops, Pekinese, solche Hunde, die gehören da eben dazu. Die haben einen sehr, sehr großen Hirnschädel und einen sehr kleinen Gesichtsschädel und die Nase und das Maul gehören eben zum Gesichtsschädel. Das Problem, was diese Hunde haben, ist, dass man sie einfach absolut niedlich haben wollte. Umso runder der Schädel, umso kleiner die Nase, umso süßer haben es die Menschen empfunden, umso schöner fanden sie diese Hunde. Und dadurch wurden diese Hunde leider Gottes wirklich in ein Leben reingezüchtet, das einer Qual gleicht. Ja, deswegen nennt man sie auch Qualzuchten. Und ich weiß, es gibt ganz, 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 ganz viele Menschen da draußen und auch die meisten Züchter dieser Rassen, die sind immer davon überzeugt, dass ihre Hunde freiatmend sind und gesund sind und angeblich haben das auch sämtliche Tierärzte bestätigt. Dazu möchte ich mich jetzt nicht weiter äußern. Es geht jetzt einfach mal darum, dass es faktisch gesehen trotzdem so ist, dass die meisten dieser Hunde einfach ein Merkmal oder ein Manko haben, dass das Leben schon extrem einschränkt. Und häufig ist es einfach die Atmung. Das liegt daran, da man ja den Gesichtsschädel so flach gezüchtet hat, so klein gezüchtet hat, hat man sich hauptsächlich auf das Äußere versteift. Also sollte einfach relativ schnell klein werden. Dabei hat sich aber innen die Nasenschnecke, also das, was eben in den Nasenhöhlen liegt, diese knöchernen Lamellenleiter, nicht so schnell mit zurückentwickelt. Und deshalb ist im Endeffekt diese Nasenhöhle vollgestopft mit Lamellen, die so eng sind, dass die Luft ganz, ganz, ganz schwer durchströmen kann. Die Hunde haben dadurch ein Gefühl, dass sie nie genug Luft durch die Nase aufnehmen können. Deswegen hecheln diese Hunde auch ganz stark. Also die nehmen mehr Atemluft über die übers Maul auf, als über die Nase, was große Nachteile hat. Also das ist nicht gesund. Auch für uns Menschen ist es so, wir sollten hauptsächlich über die Nase einatmen. Wenn wir das eine ganze Zeit lang nicht tun, ist das für unsere Mundschleimhaut nicht gut, für unsere Zähne ist das nicht gut und auch für unsere Atemluft wird nicht gereinigt und die wird nicht angefeuchtet und angewärmt, wie es durch die Nase passiert. Also das hat wahrscheinlich auch große Auswirkungen auf Dauer, auf Bronchien und Lunge. Und beim Hund ist es halt einfach so, gerade bei so ganz krassen Zuchten sieht man das ganz häufig, dass auch die Nasenlöcher nur noch Schlitzen gleichen. Das sind keine offenen Löcher mehr, das sind einfach nur so winzige Schlitze, weil es soll ja alles putzig und süß sein. Und dann kriegen die weder durch die Nasenlöcher noch durch die Nase selbst ausreichend Luft. Und das ist schon echt krass. Also es gibt ja immer diesen Vorschlag, atme durch einen Strohhalm. Kannst du gerne mal machen, kannst du gerne ausprobieren, ist scheiße. Ist aber nicht zu vergleichen mit dem, was Hunde erleben. Denn das gleicht eher einem wirklichen Erstickungsgefühl aufgrund von Enge in der Nase. Das ist schwer zu erklären. Also durch Corona hatte ich jetzt auch schon einige Patientenbesitzer bei mir sitzen, die mit ähnlichen Symptomen zu kämpfen haben. Aufgrund mancher Corona-Erkrankungen oder Verläufe haben diese Menschen auch massive Probleme, ausreichend Sauerstoff aufzunehmen. Und das ist noch eher zu vergleichen, wie durch einen Strohhalm zu atmen, wobei das auch nicht 100% vergleichbar ist. Aber die können sich das noch eher vorstellen, wie das ist, wenn man so ein gewisses Engegefühl hat und dann nie genug Luft durchgeht. Man ist immer so an dem Punkt, kurz vor einer Panikattacke irgendwie, weil man kurz vorm Ersticken ist. Man hat immer das Gefühl, man kippt bald um. Und diese Hunde, die können durch ihre Lamellen nicht genug Luft durchbringen, weil die einfach immer noch für einen großen Hund oder für eine längere Nase ausgelegt sind. Die sind einfach in so eine unfassbar winzige Nase reingestopft und dadurch ist nicht genug Freiraum, dass da Luft durch kann. Also es ist einfach viel, viel zu wenig. Und das Problem, was dadurch entsteht, die Hunde haben auch häufig eine sehr geschwollene Nasenschleimhaut, weil eben auch der Blutdruck sehr hoch in dem Bereich ist. Und wenn dann eben der Blutdruck steigt und die Nasenschleimhaut dicker wird, dann geht da noch weniger Luft durch. Das ist natürlich echt so ein blöder Teufelskreislauf. Manche Tierärzte versuchen dann die Nasenlöcher auch zu weiten. Da wird dann ganz schön viel entnommen. Ich habe das auch schon mitoperiert, habe das auch schon mehrmals gesehen, dass man diese Nasenlöcher aufschneidet und auch so weit wie möglich nach innen versucht, noch Gewebematerial zu entnehmen, damit eben zumindest der Eingang der Nase ausreichend belüftet werden kann. Aber an den Lamellen kann man einfach nicht viel verändern. So kann man nicht arbeiten. Also man kann nicht reingehen und die einfach wegbrechen. Das geht dann auch nicht. Das ist nicht so einfach. Und damit da eben genug Luft ankommt. Und als wäre das nicht genug, haben wir die nächste Baustelle. Häufig ist die Zunge, die diese Hunde haben, auch viel zu groß für ihr Maul. Wenn die das Maul schließen, dann drückt der Zungengrund auch sehr stark nach hinten in den Rachenbereich und dadurch können die natürlich auch sehr wenig Sauerstoff aufnehmen. Deshalb ist meistens beim Hund dann eher das Hecheln angesagt, dass die eben durchs Maul atmen. Wie gesagt, das ist natürlich auf Dauer auch nicht gesund. Und als wäre das auch noch nicht genug, haben viele Hunde einen viel zu großen Kehldeckel, der öffnet nicht ausreichend gut, damit genügend Sauerstoff nach unten in die Bronchien, in die Lungen reinkommen. Wir kennen alle diese grunzenden, schnarchenden Frenchies, Möpse etc. Die machen das nicht nur, wenn sie schlafen, sondern die machen das auch so zwischendurch immer mal wieder. Und auch ich habe ganz viele bei mir in der Praxis sitzen, die das tun. Und leider Gottes, ich möchte da jetzt nichts Böses unterstellen. Manche wissen es einfach auch nicht besser. Manche Besitzer finden es einfach sehr witzig, dass ihr Tier grunzt wie ein Schweinchen. Das hat aber im Endeffekt eher damit was zu tun, dass der Hund nicht genug Luft bekommt, dass der Kehldeckel nicht passt, dass da einfach zu wenig Luft durchgeht, der vibriert, der flattert da hinten einfach nur drauf rum. Ja, und der Hund kriegt halt nicht genug Luft. Und im Endeffekt wird dann genau über dieses Leid, wird dann ein bisschen geschmunzelt und gelacht, weil es viele Besitzer aber auch einfach nicht besser wissen. Und das finde ich dann schon krass zu sehen, oder was die Tiere leiden, nur weil wir es hübsch und süß finden. Und ja, ich gebe es zu, ich finde diese Hunde auch toll. Also ich liebe Frenchies, um Gottes Willen. Die haben so einen unfassbar geilen Charakter. Frenchies sind richtig coole Socken. Ich würde mir aber niemals ein solches Tier gezielt von einem Züchter holen. Klar, Tierschutz sieht wieder anders aus. Da bin ich dann auch ganz schnell dabei, wo ich sage, okay, so ein Hund, der im Tierheim sitzt oder in irgendeiner Auffangstation, ja, den würde auch ich aufnehmen. Aber ich würde nicht zu einem Züchter hingehen und würde das Ganze unterstützen, dass diese Tiere gezüchtet werden. Und wie gesagt, auch das mit dem Kehldeckel, man versucht das manchmal zu operieren, dass man den ein bisschen kleiner macht, ist aber auch nicht immer ein Garant dafür, dass der Hund dann ausreichend Sauerstoff bekommt. Und als wäre es noch nicht genug, hat der Hund manchmal auch noch eine viel zu enge und instabile Luftröhre. Es kann passieren, dass Kehlkopf oder eben auch Luftröhre kollabieren. Solche Geschichten habe ich auch schon gesehen in der Praxis, in der ich mal gearbeitet habe. Also das ist schon, ja, nicht so schöner Anblick. Aber es ist komischerweise trotzdem so, dass egal mit welchen Brachycephalen Rasse Besitzer man sich unterhält, irgendwie gefühlt jeder Hund ist gesund. Das ist sehr, sehr merkwürdig. Und es ist ja nicht nur so, dass diese Hunde mit Atemprobleme haben, also mit Atmen selbst Probleme haben. Häufig haben diese Hunde aufgrund ihrer Züchtung auch noch weitere Baustellen, Keilwirbel, deformierte Wirbelsäulen, solche Geschichten kommen ja dann auch noch mit dazu. Also das ist dann auch noch ein Thema, ja, da kann man wirklich ganz lang drüber sprechen. Es gibt auch einen Tierarzt, der sich sehr für brachycephale Rassen einsetzt, der eben auch regelmäßig diese Tiere operiert und versucht, denen das Leid zu nehmen. Er berichtet da wirklich aus seiner Praxis drüber, sehr, sehr spannend. Kann man sich gerne auch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, sich das mal durchlesen. Er hat Berichte geschrieben, er hat, glaube ich, auch Videos gedreht. Kann man sich gerne mal ein bisschen dazu informieren. Nichtsdestotrotz, diese brachycephalen Rassen haben einfach ganz häufig Probleme mit genügend Sauerstoff aufnehmen. Aber aufgrund dieser Deformation in der Nase haben diese Hunde auch Probleme, Gerüche ausreichend aufzunehmen. Sie riechen zwar immer noch wesentlich besser als wir Menschen, aber im Vergleich zu ihren Hundekollegen, also zum normal mesozephalen Hund, riechen diese Hunde schon schlechter. Da hat man auch schon versucht, Tests zu machen. Ich weiß nicht, ob es da mittlerweile Studien dazu gibt, um wirklich Zahlen auch vorlegen zu können. Habe ich mich jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiter informiert. Aber ich weiß, dass es zu meiner Zeit, wo ich die Ausbildung zur TFA gemacht habe, dass da schon sehr intensiv auch darüber berichtet wurde bei Fortbildungen, dass eben brachycephale Rassen einfach auch sehr schlecht riechen. Der Geruchssinn bei diesen Hunden ist im Vergleich zu anderen Hunden wesentlich schlechter. Und das ist natürlich für ein Nasentier ein extremes Manko. Das ist schlimm, wenn man sich das mal vorstellt. Also für Tiere, die hauptsächlich über ihr Sinnesorgan Nase arbeiten, ist das natürlich auch irgendwo schon sehr schade, dass das so gezüchtet wurde. Genau. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ach doch, ich wollte noch ein was erwähnen. Das fällt mir gerade ein, weil ich gerade Max gesehen habe, dass das macht. Danke, Max. Ihr kennt mit Sicherheit diesen Mythos, wenn der Hund eine trockene Nase hat, dann ist er krank. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Ich kenne das noch von meinen Großeltern, die haben das auch manchmal behauptet. Das stimmt nicht. Also die Nase hat keine Drüsen, wo irgendwelche Flüssigkeit rauskommt. Der Hund beleckt die Nase und das hat auch einen ganz, ganz einfachen Grund. Wenn die Nase feucht ist, bleiben da dran eben Geruchspartikel hängen, Geruchsmoleküle, die der Hund zum einen ein bisschen mit einatmen kann, aber wenn er wiederum drüber schlägt, dann zieht er diese Geruchsmoleküle automatisch auch durch das Jacobson-Organ. Also im Endeffekt ist es nur dafür da, dass der Hund noch ein bisschen besser riechen kann, also noch mehr aufnehmen kann. Meistens ist es so, wenn die Hunde in der Nacht geschlafen haben, da belecken die ihre Nase auch kaum, dass die Hunde früh dann ganz häufig so eine ja, recht trockene, spröde Nase haben. Das liegt eben daran, weil die nicht drüber lecken. Der Hund ist deswegen trotzdem kerngesund. Der muss nichts haben, nur weil die Nase trocken ist. Es gibt aber schon Hunde, das sieht man dann, wenn die Nase sehr trocken ist, also dass die dann brüchig, rissig, ja, so krustig wird. Wenn das der Fall ist, sollte man aber mal zum Tierarzt gehen. Das ist nicht normal. Ältere Hunde neigen da eher dazu. Da kann es einfach sein, dass die ein bisschen eine Pflege für die Nase brauchen, weil das einfach viel zu trockene Haut ist. Aber sonst, wenn der Hund soweit fit ist und keine schweren Krankheiten hat, ist das kein Grund, irgendwie in Panik zu verfallen, wenn die Nase trocken ist. Bei Floki ist es manchmal so, der hat so eine komisch trockene Nase, das fühlt sich an wie Radiergummi. Ich liebe es. Ich lang da gerne drüber. Floki hasst es, verständlicherweise. Es ist ja trotzdem sehr sensibel, das Organ. Aber ja, es fühlt sich wie ein Radiergummi an. Und ich kann da nicht aufhören, ranzufassen. Es ist schlimm. Aber ich liebe es einfach sehr. Ja. So, jetzt wisst ihr auch darüber Bescheid, dass ich so viel Vorlieben habe. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen über die Nase. Also ich liebe dieses Organ und ich beobachte auch unfassbar gern meine Hunde beim Schnüffeln. Gerade wenn ich immer Futter verstecke, es ist einfach spannend zu sehen, wie gut die da sind in ihrer Nasenarbeit. Deswegen, wenn ihr Hunde habt, die zum Beispiel körperlich ein bisschen eingeschränkt sind, die sich aber trotzdem langweilen und ein bisschen was machen möchten, da könnt ihr ganz viele Übungen mit Nasenarbeit machen. Also ihr könnt einen Schnüffelteppich hernehmen, ihr könnt einfach ein paar alte Handtücher nehmen, da Leckerlis drin verstecken und den Hund suchen lassen. Ihr könnt den Hund allgemein in der Wohnung auch irgendwas suchen lassen. Mit Nasenarbeit könnt ihr ganz, ganz schnell euren Hund platt machen, weil das schon sehr anstrengend ist. Also nur mal so als Tipp am Rande. Okay, ich hoffe, ihr hattet jetzt Spaß Und wie gesagt, ihr konntet irgendwas für euch mitnehmen. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Podcast wieder dabei, der hoffentlich so in einem Monat kommt. Ich versuche da jetzt ein bisschen trotzdem, ja, ein bisschen was reinzubekommen, so eine Routine, aber ich verspreche hier nichts. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Wir hören uns hoffentlich wieder. Macht's gut. Tschüssi.